Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge.
Ab dem 20. Januar täglich als Podcast.
Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 3 in Melbourne ist zu Ende und Tag 3 hat uns erstens anderes Wetter mal wieder gebracht. Wir kriegen jeden Tag was Neues und zweitens extrem viele sehr interessante Ergebnisse. Herzlich willkommen zu unserem dritten Daily Down Under hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war heute, ich fand, ein sehr interessanter Tag. Wir haben erstens, also bevor wir über einen interessanten Tag sprechen, es ist wirklich jeden Tag anderes Wetter. Heute war es windig, es war heiß, es war wie so ein Föhn und abends sind es 15 Grad abgekühlt und es hat geregnet dann auf einmal.
Und das ist ja auch, wofür Melbourne so ein bisschen bekannt ist, dass Jahreszeiten hier innerhalb von 10, 15, 20 Minuten wechseln können. Und es war, ja, wirklich ein schräges Wetter, was wir da heute Nachmittag erlebt haben. Vor allem, es war auf unterschiedlichen Teilen der Anlage auch unterschiedliches Wetter. Wir hatten manche Gebiete, wo es sehr windig war und wo es sich, ja, wegen der heißen Luft und dem schnellen Wind dann sehr unangenehm angefühlt hat. Es gab aber auch Gebiete auf der Anlage, zum Beispiel hinten hin zu dieser Melbourne Arena, wo man den Wind kaum gespürt hat und wo es einfach nur drückend schwül war. Und das ist das Erstaunliche, dass das Wetter eben hier nicht nur innerhalb von Minuten wechseln kann, sondern auch innerhalb von 300 Metern. Und es ist schräg, aber wir müssen sagen, darum reden wir auch drüber, es hat das Tennis heute schon beeinflusst. Der Wind hat eine Rolle in ganz vielen dieser Matches gespielt.
Ich habe das letzte Match jetzt in der Arena 1573 gesehen, im 1573er Stadion. Und das ist das ungefähr höchstgelegene Stadion, beziehungsweise der höchstgelegene Platz dieser gesamten Anlage. Es ist direkt neben der Margaret Court Arena und dort hatten Michael Moe und Roberto Bautista Agut gespielt. Da ist dann das Spiel unterbrochen worden irgendwann wegen des Regens. Die beiden spielen jetzt in der Melbourne Arena weiter und sind wahrscheinlich total dankbar, dass sie dort weiterspielen dürfen, weil es war zwischendurch so ein vorsichtiges Spiel der beiden. Die haben überhaupt nicht versucht anzugreifen, weil sie wussten, das Ding geht entweder komplett in die Wicken oder ins Netz, beziehungsweise wenn du einen Stopp spielst, dann bleibt er auf deiner eigenen T-Linie.
Ja, und das sind ja beides durch Spieler, die einen Rhythmus gebrauchen können. Ich meine, Bautista Agut stellt sich das idealerweise so vor, er steht auf der Grundlinie und dann gibt er die Ballmaschine links, rechts, links, rechts, links, rechts und schön flach noch alles dazu. Und eben, wir werden gleich noch über die einzelnen Resultate sprechen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn 5 Matches heute anders ausgegangen wären, hätte es nicht so einen Wind gegeben.
Wir müssen über das erste Match sprechen und das ist das Match des Tages. Es ist nicht Julia Görges, darüber sprechen wir gleich. Wir müssen über das Match von Grigor Dimitrov sprechen, der gegen Tommy Paul gespielt hat. Grigor Dimitrov, der eigentlich einen ganz guten Eindruck in der ersten Runde hinterlassen hatte, der ja letztes Jahr die US Open so toll gespielt hat, danach wieder wirklich unter die Top 20 gekommen war und jetzt hier an 18 gesetzt war. Er traf auf Tommy Paul. Tommy Paul ist einer von dieser ganz, also von dieser jungen Garde der Amerikaner, die durchs College gegangen sind, die viel auf der Challenger-Tour unterwegs sind. Über Michael Moe sprechen wir vielleicht gleich noch. Das ist ein Spieler, der ein großes Talent hat, aber noch nicht so richtig zu 100% gezeigt hat, was in ihm steckt. Heute hat er es getan. 6-4, 7-6, 3-6, 6-7 und 7-6 im Super-Tiebreak am Ende mit 10-3 siegreich gewesen. Erstens, es war ein hochklassiges Match. Zweitens, es war eine fantastische Stimmung. Und drittens, Grigor Dimitrov hat ein unglaubliches Talent, sich selber ins Knie zu schießen.
Gut zusammengefasst. Wir hatten Paul in der Vorschau, glaube ich, angesprochen als möglichen Kandidat, der dieses Jahr in die Top 50 gehen könnte. Wenn er es macht, dann wird er es mit großem Anlauf getan haben, denn das war ein Auftritt, der in Erinnerung geblieben ist, einfach weil das Publikum so involviert war, auch weil Dimitrov natürlich häufig spektakuläre Spiele hat, weil er eben so viel zurückbekommt, weil er sich so viel auf seine Athletik verlässt. Und in Tommy Paul ist er auf einen Gegner getroffen, der nicht zu Unrecht im Rufe steht, unglaublich viele Bälle selber zurückzubekommen, vielleicht nicht die härtesten aller oder gefährlichsten aller Schläge zu haben, aber einen Court sehr gut abdecken zu können, einen Court sehr gut breit machen zu können. Und genau das hat er heute immer und immer wieder gegen Dimitrov gezeigt. Und vor allem hat er die Nerven bewahrt. Und das kann man über Dimitrov nicht sagen. Und das ist ja, was Dimitrov immer wieder in seiner Karriere passiert ist, dass er Matches hergegeben hat, die er nicht hätte hergeben müssen. Und hier hat er am Ende nicht nur 3 Punkte mehr gewonnen. Er hat kurz vor Ende sogar aufs Match aufgeschlagen bei 5-4 im 5. Satz. Und Paul kommt da noch zurück. Und es wäre ein bisschen unglücklich, glaube ich, gewesen für Paul, hätte er das Match verloren. Aber auf der anderen Seite, Dimitrov kann sich nur in den Po weisen.
Ich fand das sehr nervenstark, was Tommy Paul da heute gemacht hat. Er hat im 5. Satz, du hast es gesagt, hat er gegen sich das gehabt, dass Gregor Dimitrov aufs Match aufgeschlagen hat. Er hatte diese 2-0-Satzführung, hatte er vergeben. Vor allen Dingen auch der 4. Satz im Tiebreak war eine Geschichte, wo man sagt, wow, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Auch da hatte Tommy Paul seine Chancen, aber Gregor Dimitrov hat sich zurückgekämpft. Und ich hätte Haus und Hof verwettet, dass Gregor Dimitrov das im 5. Satz gewinnt. Aber erst das bei 5-4, das nicht nach Hause zu bringen, dann zu wackeln und dann die Nerven flatter zu kriegen, ist eigentlich unentschuldbar. Ich meine, unentschuldbar ist nichts, aber es ist eigentlich, darf ihm das nicht passieren, so einem erfahrenen Spieler wie Gregor Dimitrov.
Es gibt aber natürlich einen Grund, warum er in seiner Karriere ist, wo er ist. Und ihm sind die ganz großen Erfolge verwehrt geblieben, unter anderem wegen solcher Aktionen, dass er Matches in den ersten Runden von Grand Slams hatte, wo er entweder viel zu lang gebraucht hat oder aber gestolpert ist. Und das ist natürlich anderen nicht passiert. Wir werden nachher noch über Milos Raonic sprechen, der hat einfach eine bessere Grand-Slam-Karriere hingelegt, weil er durch solche Matches durchkommt. Er hat natürlich einen Aufschlag, den Dimitrov so nicht vorweisen kann, aber ansonsten ist Dimitrov spielerisch ihm wahrscheinlich einen Schritt voraus. Aber Raonic ist halt derjenige, der effektiver ist als Dimitrov und mehr aus seiner Karriere macht oder zumindest in allergrößten Momenten mehr daraus macht.
Tommy Paul steht in der 3. Runde, völlig überraschend, und er trifft jetzt auf Marton Fucsovics. Marton Fucsovics, und das ist jetzt seit 2 Jahren Running Gag bei uns, ist wir bringen nur noch GIFs mit einer durch den Schnee pflügenden Lok, mit einer Lokomotive, springt auf den Bandwagon auf, weil wie Marton Fucsovics hier bei den Australian Open abliefert, das ist schon wieder brutal. 6-4, 6-4, 6-3 gegen Jannik Sinner hat er heute gespielt. Jannik Sinner, glaube ich, kam auch sehr schwer mit den Bedingungen heute zurecht, mit dem Wind dort hinten auf Court. Ich glaube, 19 oder 22.
22
war es. Und Marton Fucsovics hat das routiniert runtergespielt. Nachdem er Denis Shapovalov in der 1. Runde besiegt hat, jetzt Jannik Sinner für Tommy Paul, und Marton Fucsovics hat eine riesen Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Und selbst da, ja, dann kommt eventuell Roger Federer, aber erstmal Achtelfinale, das wäre schon eine große Geschichte.
Ja, für beide. Ist sehr viel Geld, sehr viele Punkte. Und Fucsovics Anspruch muss in diesem Jahr sein, die Top 20 zu kommen. Tommy Paul will eben in die Top 50. Fucsovics hat hier Sinner, der ordentlich Hype hinter sich hatte, rausgenommen. Und ich denke fast, wäre das Match an einem windstillen Tag oder hätte es an einem windstillen Tag stattgefunden, dann wäre es zumindest um einiges enger gewesen. Aber Sinner, das hatte auch Roger Federer angesprochen, geht häufig im Moment noch ein Tempo, und das Tempo hat hier einfach nicht geklappt. Er ist viel auf Winner gegangen, er hat viel versucht, flach zu spielen, und Fucsovics hat ihm einfach schön das Tempo variiert, hat ihn eben auch mal nach außen geschickt, und da kamen dann die Fehler von Sinner. Und klassisch war irgendwie der Ball 3-4 Mal übers Netz und irgendwann kam dann der Sinner-Fehler. Und da hat Fucsovics gezeigt, wie abgekocht er natürlich mittlerweile auch ist. Ich weiß nicht, ob er jemals die Top 10 kommt oder wirklich einen Grand Slam gewinnt, aber er ist halt einfach ein super solider Tennisprofi.
Brutal, wie er abliefert. Marton Fucsovics gegen Tommy Paul, eine der 3. Runden, die wir erlebt haben. Wir nehmen im Moment parallel zum Match von Roger Federer auf, der gegen Filip Krajinovic spielt, und die ersten beiden Sätze, 6-1, 4-3 steht es im Moment, nehmen wir parallel dazu auf. Wir haben uns entschieden, wir gehen davon aus, dass Roger Federer dieses Spiel gewinnen wird, sodass wir nicht mehr unbedingt auf das Endergebnis warten müssen. Auch Fabio Fognini spielt im Moment noch gegen Jordan Thompson, der führt mit 2-0 Sätzen, und wir haben noch Roberto Bautista Agut, der im Laufe der nächsten Viertelstunde gegen Michael Moe auch in die 3. Runde wird einziehen können. Roger Federer wird sich darüber nicht beschweren, dass Gregor Dimitrov nicht gegen ihn spielt. spielen wird, aber er könnte in der nächsten Runde oder er wird in der nächsten Runde, wenn er gewinnt, auf John Millman treffen. John Millman hat heute gegen Hubert Hurkacz gewonnen mit 6-4, 7-5 und 6-3. Ich hatte in der Vorschau gesagt, für mich ist Hubert Hurkacz jemand, der Roger Federer rausnehmen kann. John Millman hat es im Gegensatz zu Hubert Hurkacz schon gezeigt, in einem Grand Slam, in einer Grand Slam zweiten Runde, glaube ich, dort Roger Federer rauszunehmen.
Ja, ich überlege gerade, ob es zweite oder dritte Runde war. Es war auf jeden Fall die US Open, wo er dann ins Viertelfinale eingezogen ist. Millman hat dann nach dem Spiel gesagt, hey, Leute, Federer ist hier natürlich der große Favorit. Sollte er weiterkommen, aber es könnte eine richtig unterhaltsame Geschichte werden. Und Millman, der ja hier auch in den australischen Medien und auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen immer so ein bisschen als Man of the People gefeiert wird, einfach ein Typ, der mit allen kann und den alle mögen und der nicht die großen spielerischen Waffen besitzt, der aber alles zurückbekommt, der immer durchtrainiert ist, der ein lustiger Typ ist, immer einen lustigen Spruch auf den oder einen lockeren Spruch auf den Lippen, der sich durchaus auch Gedanken um die Welt macht. Also ein pfiffiger, cooler Typ, der ja, sehr ansprechendes Tennis spielen kann, wahrscheinlich gegen Federer verlieren wird, aber ich glaube, es wird ihm nicht passieren, was heute Filip Krajinovic gegen Federer passiert ist. Man sah, bevor das Match losging, Krajinovic und Federer in diesem Gang, der hinführt zur Arena, und Krajinovic sah so nervös aus. Und Krajinovic ist ein Spieler, der Top 30 Level durchaus besitzt, der für mich ein ziemlich komplettes Spiel hat, aber der am Anfang sowas von nervös aussah. Und Federer rollt natürlich über so einen Spieler hinweg und wird sich ja am Ende wahrscheinlich ziemlich locker durchsetzen. Aber von Millman kann ich mir vorstellen, dass er gefordert wird. Ich gehe nicht davon aus, dass Millman ihn nochmal besiegen wird. Aber sagen wir hier so 3 Uhr nachmittags bei 28 Grad gegen John Millman, da wird Federer keinen Bock drauf haben.
Davon auszugehen. Ich gehe davon aus, dass er auch eine Night Session bekommt übermorgen, obwohl sich da einige Matches tummeln, die Night Session fähig sind. Das war übrigens das Achtelfinale vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, wo John Millman gegen Roger Federer gewonnen hat und dann das Viertelfinale erreicht hat. Und ich finde, John Millman ist jemand, der in den letzten 1,5 Jahren, so seit den US Open 2018, immer mal wieder bei Grand Slam Turnieren für gute Ergebnisse sorgt. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt. US Open 2018 das Viertelfinale erreicht. Australian Open 2019 gegen Roberto Bautista Agut in einem ganz, ganz engen Match ausgeschieden. Wimbledon dritte Runde, da gegen Sam Querrey verloren. Da verlieren auch andere gegen auf Gras. Und jetzt hat er hier die dritte Runde wieder erreicht. Also John Millman ist jemand, der ja so ein bisschen im Moment das Leben dann auch liebt. Er trifft höchstwahrscheinlich auf Roger Federer in der nächsten Runde. Wir haben heute schon über Philipp Kohlschreiber gesprochen, in der Nachtwache. Philipp Kohlschreiber musste ja es sausen lassen, sein Spiel gegen Stefanos Tsitsipas, weil er sich einen Riss im Bauchmuskel zugezogen hat. Und die Ärzte haben erst gesagt, ja, jetzt warten sie erstmal ab. Und dann hat er heute vorm Einspielen gesagt, okay, es geht so nicht. Es wird wahrscheinlich nur 10 Tage dauern, bis er wieder fit ist. Aber er wollte jetzt nichts riskieren in der Zielgerade seiner Karriere. Philipp Kohlschreiber wirkte schon ja, relativ ernüchterter heute, fand ich.
Wäre natürlich für ihn nochmal eine schöne Sache gewesen, hier gegen Tsitsipas zu spielen. Wir haben darüber gesprochen, die Stimmung wäre wohl durchaus erstaunlich gewesen. Ich glaube, das Wort, was man da mal auch benutzen kann. Und Tsitsipas ist ein spektakulärer Spieler. Das ist auch jemand, dem oder der Kohlschreiber, glaube ich, gut gefällt, gegen den er gerne spielt. Er wäre wahrscheinlich auch, naja, nicht komplett chancenlos gewesen. Nicht komplett chancenlos heißt, ich hätte ihm vielleicht 20% Chance gegeben, aber er hat dann gesagt, dass er schon während des letzten Matches gemerkt hat und dann eben in den letzten 1,5 Tagen sich hat ärztlich beraten lassen und dann sich dagegen entschieden hat und war die klassische Philipp Kohlschreiber Pressekonferenz nachher. Ich hatte ihn dann ja auch noch gefragt, wie er sich das Jahr vorstellt und dann kamen wir in der Presserunde auch noch darauf zu sprechen, wie denn irgendwann sein Karriereende aussehen wird und er hat gesagt, ja, er wird es irgendwann einfach entscheiden. Er möchte nicht die große Abschiedstour haben, er würde gerne noch diese und nächste Saison spielen, aber wenn irgendwann der Punkt kommt, an dem er abtritt, dann wird er abtreten und die Verletzungen scheinen aus dem letzten Jahr scheinen etwas gewesen zu sein, was ihn sehr genervt hat und dass er jetzt hier natürlich gleich wieder verletzt ist, ist eine bittere Geschichte für ihn.
Er hat übrigens einen guten Saisonstart hingelegt, von daher, das sollte man nicht unter den Teppich kehren. Novak Djokovic hatte keine Probleme mit Tatsuma Ito, 6-1, 6-4, 6-2. Novak Djokovic-Matches sind erst immer so ab der zweiten Woche interessant, deswegen es gibt nicht so richtig viel dazu zu sagen. Er trifft allerdings auf Yoshihito Nishioka. Und Yoshihito Nishioka ist ein Spieler, der auch in den letzten 6, 7, 8 Monaten richtig zu Form gekommen ist, der gute Ergebnisse hat, der auch große Jungs wirklich ärgern kann. Er hat ein körperliches Limit, weil er einfach nicht groß ist. Ich muss muss jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, er ist maximal 1,70 groß. Aber er hat in den letzten 6 Monaten wirklich gute Ergebnisse hingeliefert. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Er hat gegen Dan Evans mit 6,4, 6,3, 6,4 gewonnen. Auch in diesem Wind heute Mittag. Das ist keine Überraschung, finde ich.
Nee, und es war ein Match, was am Ende wirklich von wenigen Punkten entschieden wurde. Ich meine, am Ende waren es 7 Punkte Unterschied zwischen den beiden über 3 Sätze. Und Nishioka war derjenige, der in der Lage war, die engen, oder sagen wir die entscheidenden Punkte zu gewinnen. Er hat die Breakbälle genutzt, Evans hat es nicht getan. Evans hat sehr gute 3 Wochen hinter sich, hatte er auch schon mal im ATP-Cup richtig gut gespielt, aber er ist anfällig gegen sehr konstante Spieler. Und in die Kategorie fällt Nishioka natürlich. Nishioka ist so dieser klassische Tennisarbeiter, der Spieler einfach entnerven kann. Und Evans ist natürlich ein absoluter Premium-Kandidat, um sich entnerven zu lassen. Und ich gehe davon aus, dass er ein gutes Match gegen Djokovic spielen wird, dass er Djokovic fordern wird, dass da ein paar unterhaltsame Ballwechsel drin sind. Aber der große Unterschied dürfte am Ende der Aufschlag von Djokovic sein. Und das müssen wir sagen, gegen Ito war das auch wieder enorm, wie er über den ersten Aufschlag dominiert hat. Ähnliches dürfte ihm gegen Nishioka gelingen.
Yoshihito Nishioka gegen Novak Djokovic. Dusan Lajovic spielt gegen Diego Schwartzmann in der 3. Runde. Dusan Lajovic hat gegen Mark Polmans gewonnen, 6-2, 6-4, 6-3. Diego Schwartzmann hatte keine Probleme mit Alejandro Davidovic. Fokina 6-1, 6-4, 6-2. Roberto Bautista Agut hat gerade sein Match beendet gegen Michael Moe. 5-7, 6-2, 6-4, 6-1. Und er trifft auf Marin Cilic. Marin Cilic mit einem katastrophalen Jahr 2019 und versucht jetzt wieder Anschluss zu finden. Und sein Spiel gegen Benoit Paire heute war hochunterhaltsam. 6-2, 6-7, 3-6, 6-1 und 7-6 im Super Tiebreak mit 10-3 war Marin Cilic siegreich. Der brauchte so ein Ergebnis und so eine Leistung, ja, wie ein Wanderer in der Wüste das Wasser.
Und er war super engagiert. Er hat nach dem Match sehr gejubelt, aber sicher auch während des Matches immer wieder angefeuert. Es waren viele kroatische Fans da. Per hat natürlich geboten, was man erwartet. Ich sitze im Medienraum, mache vielleicht 3-4 Meter von den französischen Journalisten, Journalistinnen entfernt und man hörte alle zusammen, und dann war schon wieder klar, kurz hingucken, Per hat wieder ein Kunststückchen gemacht, aber am Ende ist Cilic natürlich der konsistentere oder der konstantere Spieler, der das eben auch auf höherem Niveau hinbekommt. Aber du hast gesagt, es war eine unterhaltsame Sache. Cilic, kann man gespannt sein, wie weit er in diesem Jahr nochmal kommt. Er scheint nicht aufgeben zu wollen oder sich so ein bisschen seinem Tennisschicksal ergeben zu wollen. Und wenn er seine Normalleistung abruft, wird er ganz fix wieder in den Top 20 zurück sein. Aber erst mal schauen, wie viele Runden er das jetzt hier hintereinander schafft.
Benoit Paire hat sich hinterher königlich über die kroatischen Fans aufgeregt. Er hat gesagt, Mensch, die hatten alle Wasserballkappen auf und die haben wahrscheinlich die Anweisungen vom Schiri nicht gehört, weil er hat sich über den Lärm von den Kroaten beschwert. Wir haben heute viel Lärm gehört im Stadion. Wir kommen gleich noch auf Maria Sakkari und ihren Fanclub zu sprechen, weil die heute ja um ein Match betrogen worden sind, die griechischen Fans. Jedenfalls, Marin Cilic steht in der 3. Runde gegen Roberto Bautista Agut. Milos Raonic hat gegen Christian Garin gewonnen, 6-3, 6-4, 6-2, trifft auf Stefanos Tsitsipas. Guido Pella hat gegen Gregor Barrera gewonnen in 4 Sätzen. Guido Pella mit Diego Schwartzmann zusammen hält er die argentinische Fahne hoch, trifft jetzt auf Jordan Thompson oder Fabio Fognini. Im Moment gehen wir davon aus, dass es Fabio Fognini sein wird. Und dann haben wir noch ein Ergebnis und das ist ein Tennis-Sandgren-Spezial gewesen. Tennis-Sandgren, der hier vor 2 Jahren ins Viertelfinale auch gekommen ist, ne? Oder Achtelfinale?
Achtelfinale hatte Dominic Thiem besiegt.
Genau. Und dort ist er damals so ein bisschen unter den Bus gekommen, weil er ja recht fragwürdige Tweets abgesetzt hat und auch eine fragwürdige Einstellung zu manchen Themen hat. Jedenfalls ist er dieses Jahr wieder frisch dabei und hat sich hier durchgesetzt gegen Matteo Berrettini. 7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5. Auch hier hätte ich nach dem 4. Satz alles darauf verwettet, dass Berrettini das Ding holt. Er hat es aber nicht geholt und das war eine enttäuschende Leistung von Matteo Berrettini, aber Tennis Sandgren hat sich hinterher sehr, sehr gefreut über diesen Sieg und das kann er natürlich auch. Das war eine nervenstarke Leistung von Tennis Sandgren im 5. Satz.
Das war zäh. Und sowas führt natürlich gegen jemanden wie Berrettini, der relativ viel Risiko gehen muss, dann zum Erfolg. Und am Ende, das muss man sagen, hat Berrettini mehr Punkte in diesem Match gewonnen. Er war im 5. Satz eigentlich auch der bessere Spieler, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich hat breaken lassen. Sein Problem war, dass Sandgren immer wieder genau das gemacht hat, was man erwarten würde, nämlich die Rückhand von Berrettini anzugreifen, ihn in die Ecke zu drängen, sich einen kurzen Ball zu holen und dann selber den Winner unterzubringen. Und dazu hat Sandgren einfach gut retourniert. Und das ist vielleicht, das ist etwas, was bei ihm vielleicht mal ein bisschen untergeht, wie gut er Return-Spieler ist. Hat am Ende einiges mehr Returns ins Feld reinbekommen als Berrettini. Und Berrettini, da war ja so ein bisschen fraglich, wie die Form ist, nachdem er am Anfang der Saison den HP Cup wegen Verletzung nicht spielen konnte. Jetzt haben wir gesehen, ein bisschen rostig war er noch. Er wird sich trotzdem sehr ärgern, weil der Teil der Auslosung war für ihn richtig weit offen und die Punkte hätte er sicherlich gerne gehabt, denn er wird in den nächsten Monaten richtig viel zu verteidigen haben.
Tennis on Green hat jetzt 4 5-Satz-Matches gewonnen, ohne dabei einmal zu verlieren. Rekordhalter mit den meisten 5-Satz-Matches gewonnen, ohne eine einzige Niederlage. Die DTB-Legende Jens Knipschel. Das ist eine der lustigsten Statistiken, die heute ausgegraben worden ist. Tim Böseler vom Tennismagazin hat das retweetet. Das ist eine großartige Statistik.
Ich kann mich nicht mal an Knipschild mehr erinnern, nicht? Muss ich zugeben. Och. Aber erzähl uns.
Die Gnade der späten Geburt. Nee, ich erzähle davon jetzt nichts, weil wir noch ein bisschen über Sam Querrey sprechen wollen. Der hat nämlich heute gegen Ricardas Berankis in 4 Sätzen gewonnen. Sam Querrey auch auf dem Nebenplatz, auch heimlich still und leise steht er in der 3. Runde. Und wir müssen sagen, er ist Favorit gegen Tennis Sundgren. Und es muss dann noch nicht Schluss sein. Sam Querrey ist ja so ein bisschen ein Sleeper geworden in diesem Draw.
Ja, und vor allem jemand, der natürlich schon Erfahrung in Grand-Slam-Turnieren hat. In, zumindest dabei relativ weit in Auslosungen in Grand Slam Turnieren zu kommen. Und wenn wir jetzt eben schauen, gegen Sandgren ist er wahrscheinlich so 65-70% Favorit. Dann kommt von unten Peller und vermutlich Fonini oder aber Thompson. Alles Gegner, die in seiner Kragenweite sind. Und Querrey hat nicht überzeugt in den letzten Monaten. Aber ist natürlich jemand, der sich so ein bisschen in einen kleinen Rausch spielen kann, gerade bei Hardcore-Turnieren oder auch bei Rasen-Turnieren. Und heute kam der Aufschlag gut. Berankis hatte da kaum Chancen, war sowieso natürlich wieder ein bisschen harmlos, was heißt harmlos? Harmlos bei einem Top-100-Spieler, aber jemand, der eben nicht die große Feuerkraft besitzt von der Grundlinie. Und Querrey hat es über den Aufschlag laufen lassen und dann, wenn sich die Chancen ergeben haben, die Winner untergebracht und für ihn nochmal eine goldene Chance.
Roger Federer hat jetzt gerade den 2. Satz gegen Filip Krajinovic gewonnen und führt mit 6:1, 6:4 unter einer Stunde. Das ist schon wieder sehr beeindruckend, was er abliefert, auch wenn er zwischendurch eine kleine Schwächephase hatte. Das waren die Herren. Wir müssen noch sagen, Andreas Mies und Kevin Kravitz haben im Herren-Doppel verloren in der 1. Runde gegen Alexander Bublik und Michael Kukushkin, waren hinterher tief enttäuscht über diese Niederlage. Henrik Kontinen und Jan-Lennard Struff dagegen sind weiter. Sie haben ihre 1. Runde gewonnen gegen Andreas Seppi und Lorenzo Soneco. Und Frederik Nielsen und Tim Pütz sind auch ausgeschieden in der 1. Runde gegen John Peers und ich weiß jetzt gerade nicht den 2. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die Damen kümmern. Und die haben hier heute sehr, sehr abgeliefert, weil es gab viele extrem interessante Spiele. Und wir fangen gleich an mit Julia Görges. Das hier gleich bei meinsportpodcast.de, dem größten Sportpodcast-Portal Deutschlands und Chip in Charge und dem Daily Down Under hier von den Australian Open in Melbourne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrein. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Julia Görges hatten wir vor der Auslosung oder während der Auslosung bei unserer Auslosungsvorschau schon identifiziert als Spielerin, die hier eigentlich eine ganz gute Auslosung haben könnte. Wir haben allerdings auch gesagt, ja, Petra Martic das könnte eine schwierige Nummer werden. Sie hat zweimal gegen Petra Martic gewonnen, 2008 in Porto Rosso, das können wir vernachlässigen. Aber auch 2019 in Birmingham haben die beiden gegeneinander gespielt. Damals hat Julia Görges in zwei Sätzen gewonnen. Hartplatz ist jetzt noch was anderes als Rasen, aber Julia Görges hat hier heute gegen Petra Martic mit 4:6, 6:3 und 7:5 gewonnen, hat die dritte Runde erreicht. Dort trifft sie auf Alison Risk. Petra Martic hatte im ersten Satz einen Break geholt. 4:4 stand es, als Julia Görges bis dahin mit 6 Assen ausgestattet, einmal mit ihrem Aufschlag wackelte, dann konnte Petra Martic sich das Break holen. Im zweiten Satz ging es genau umgekehrt. Julia Görges holte sich einen Break von Petra Martic und damit war der Satz durch. Im dritten Satz führte Julia Görges schon mit Break vor, konnte dieses aber nicht halten. Dann lag sie mit 4:5 zurück und dann hat sie vielleicht das beste Aufschlagspiel in diesem Turnier für sich bislang gemacht, zum 5:5. Da ist sie unglaublich nervenstark geblieben, hat dann beim 5:6 mit einem fantastischen Passierball das Break geholt und konnte dann ausservieren. Das war eine Leistung von Julia Görges, die ich gerade im dritten Satz sehr beeindruckend nervenstark fand.
Vor allem hat sie es in der Phase nicht über den Aufschlag gewonnen, also oder über die kurzen Punkte gewonnen. Sie hat natürlich gut aufgeschlagen und vernünftig retourniert, aber sie hat das Match in den langen Ballwechseln für sich entschieden. Und ihr werdet wahrscheinlich alle mittlerweile diesen Passierball gesehen haben, den sie dort gesetzt hat zum entscheidenden Break, wo sie mit der Rückhand in der Lage war, den Ball an Martic vorbeizuschieben, wie in Richtung Netz stürmte. Und das war dann auch die Phase, die sie in der Pressekonferenz ein bisschen identifiziert hat als Beste des Matches und wo das Match eben auch sehr unterhaltsam war. Und es war eben wirklich die Phase, wo Görges in der Lage war, die längeren Ballwechsel gegen Martic zu gewinnen. Und das ist gar nicht so einfach, denn Martic hat wirklich eine Fähigkeit, Gegnerinnen zu manövrieren. Sie kann so viel Spin reinsetzen, dass sie Gegnerinnen weit nach hinten drängen kann. Und das ist natürlich nicht unbedingt, was eine Görges haben will. Aber es ist etwas, aus dem sich Görges heute befreien konnte und wo Görges immer wieder zum Gegenangriff ansetzen konnte. Und da natürlich auch gezeigt hat, sie ist mittlerweile einfach eine, die zumindest ein vernünftiges Level hat in der Defensive, die sich aus sowas befreien kann, die in der Lage ist, entweder die Vorhand so zum Einsatz zu bringen, dass sie die Punkte dann eben beenden kann oder aber kontern kann mit der Rückhand. Also zum Ende wirklich eine richtig gute Leistung in einem Match, was bis dahin sehr eng war.
Sie hat den ersten Aufschlag mit sehr viel Risiko gespielt, hat 55% reinbekommen und hat von diesen ganz kurzen Ballwechseln, über die wir jetzt in letzter Zeit immer häufiger sprechen, diese 0 bis 4 Schläge, das war genau ausgeglichen, wo sie das Spiel gewonnen hat, das waren die Rallyes von 5 bis 8 Schlägen, weil das war auch so ein bisschen das Bild, was sich mir bot. Es waren nicht die ganz kurzen Ballwechsel, es gab deutlich mehr Ballwechsel, die so mittellang waren und die hat sie dann gewonnen und das war am Ende der Schlüssel zum Sieg für sie. Und sie war in der Pressekonferenz hinterher sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden und da hören wir mal rein, was sie dort gesagt hat.
Ja, wie ich es geschafft habe, durchs Match zu kommen. Ich glaube, die letzten drei Spiele waren sehr, sehr hohes Niveau. Insgesamt war es nicht einfach zu spielen. Der Wind hat ziemlich gedrückt von einer Seite. Ich glaube, die ersten 6 Aufschlagspiele hatte keiner irgendwie einen Auftrag beim Return. Und insgesamt muss ich sagen, habe ich mich gut in das Match reingefunden irgendwann. Und habe immer an meine Chance geglaubt, dass ich irgendwann eine Chance kriege bei ihrem Aufschlag. Und habe das ganz gut dann für mich auch im dritten Satz hat nutzen können, dass sie so ein bisschen ja nicht mehr ganz so platziert und gut serviert hat, weil ich ein bisschen mehr aggressiver war und sehr, sehr toll.
Ich glaube, was uns allen geblieben ist, ist dieser Passierball zum 6:5 gewesen, wo sie ja eben in ihre Rückhand reingeht, sie das dann aber wirklich schaffen, den da vorbeizurücken, wahrscheinlich auch ein wirklich befriedigender Moment für sie, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es insgesamt war, vorher hatte ich viele Breakbälle schon, wo sie einen auch sehr, sehr gut abgeklärt hat, einmal gut serviert hat. Ich dann in meinem Aufschlagspiel auch gut serviert habe, weiterhin daran geglaubt habe, auch dass ich wieder Chancen kriege. Und wie gesagt, die letzten 2-3 Spiele waren da sehr, sehr hohes Niveau. Nicht nur der Passierball, sondern auch die Chance zum Breakball dann war auch sehr, sehr gut rausgespielt.
Sie treffen jetzt auf eine Spielerin, die Sie gut kennen, die natürlich auch im letzten Jahr nochmal einen Aufstieg geschafft hat, die so ein unangenehmes Spiel hat, weil sie so flach spielt, die Winkel drin hat. Wie schauen Sie auf das Match voraus?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass
Alison Risk hat gewonnen, ja, Entschuldigung, hätte ich sagen können.
Wir haben jetzt trainiert vor Sonntag haben wir trainiert, sie spielt sehr, sehr unangenehm flach, gibt den Bällen immer gerne neue Richtungen wieder, versucht sein Tempo gut mitzunehmen, um dann ihren Ball zu platzieren. Sie hat sehr flache Aufschläge, geht mehr auf Spots, ich versuche einfach weiterhin wieder mein Spiel zu spielen, das ist das Wichtigste und ich möchte das Zepter in die Hand nehmen, möchte aggressiv sein und dann schauen wir mal.
Wer hat den Trainingssatz gewonnen am Sonntag?
es war 4-4. Also wir sind nicht weit gekommen.
Ganz lustig, ich habe das Match, ich habe dieses Trainingsmatch gegen Alison Risk am Sonntag gesehen. Ich habe mich einfach da auf den Platz gesetzt. Mit mir nur Matthias Stach, der sich das noch angeguckt hat. Also Matthias Stach kann ähnlich genau viel dazu sagen wie ich. Aber das war damals schon eine ziemliche Prügelei zwischen den beiden. Und sie hat ja auch gesagt, Alison Risk spielt sehr flach. Da muss ich aufpassen mit meinem Spiel. Aber sie sagt auch, ich muss es über mein Spiel wieder aufziehen. Sie hat das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann hier mein Spiel auch durchbringen.
Ja, und das ist ein Match, was am Ende über diese kurzen Punkte höchstwahrscheinlich entschieden werden wird. Über den Aufschlag von Gerges, über den Return von Risk, klassisch eben Risk zum Beispiel, lehnt sich auf der Rückhand rein, bringt einen Winkel übers Netz und treibt die Gegnerin so weit aus dem Court, dass sie dann einen schnellen Angriff bekommt. Also das ist, was wir von diesem Match erwarten können. Dürfte eine ziemlich unterhaltsame Sache werden. Ich würde Gerges als leichte Favoritin sehen, vielleicht sowas wie 55-60%. Und wir hatten es gesagt, diese Auslosung kann sich wirklich für sie öffnen. Und nochmal ein Achtelfinale hier in Australien wäre schon eine feine Sache.
Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Alison Risk hat heute nämlich gewonnen gegen Lin Zhu, hat sie in 2 Sätzen gewonnen mit 6-3 und 6-1, hat sich überhaupt keine Blöße gegeben und trifft jetzt auf Julia Gerges. Im Achtelfinale könnte es dann ein Spiel zwischen Ash Barty und Julia Gerges geben. Es könnte natürlich auch Elena Rybakina gegen Alison Risk heißen, aber Ash Barty hat heute mit Polona Herzog überhaupt keine Probleme. 6-1, 6-4. Nachdem sie in der ersten Runde noch sehr nervös wirkte, war das heute eher Business as usual und sie empfindet oder sie versprüht ja auch so eine Bierruhe, Ashley Barty, und das hat sie heute dann auch gezeigt. Sie war heute nicht so nervös wie vorgestern.
Ja, und es war ein guter Aufschlagstag. Bei Barty ist es ja immer so, dass sie nie die brutal hohe Quote hinbekommt, sonst wäre sie wahrscheinlich noch viel dominanter. Also wenn sie mal 70% erste reinbekommt, dann ist sie wirklich schwer zu schlagen. Aber heute vernünftige Quote drin gehabt, darüber das Match bestimmt, gerade im ersten Satz. Und da hat der Herzog dann auch nicht so richtig viel entgegenzusetzen. Natürlich im längeren Ballwechsel war Herzog durchaus drin. Die ist ja eben eine, die durchaus oder die längere Ballwechsel mag. Aber das hat Barty eben zu verhindern gewusst. Und das war sehr solide. Und jetzt kann man gespannt sein auf die nächste Runde. Da erleben wir eine ganz junge Spielerin, Elena Rybakina, gegen Ashley Barty. Rybakina, eine der Durchstarterin der letzten 6 Monate in diesem Jahr schon ein Turnier gewonnen, heute auch wieder solide gespielt, da bin ich wirklich gespannt drauf.
Boah, da bin ich auch gespannt drauf. Elena Rybakina hat gegen Grit Minnen mit 6-3, 6-4 gewonnen, hat nicht viel Aufhebens darum gemacht. Elena Rybakina kommt nach Melbourne oder ist nach Melbourne gekommen mit einem Finale und einem Turniersieg, dann auch noch in Hobart. Also das könnte ein richtiges Highlight werden. Und Ash Barty und Julia Gerges spielen morgen doppelt zusammen und das in der Melbourne Arena. Also da haben die Organisatoren dann auch schon mal gleich gesehen, was dafür ein Bedarf ist für ein Stadion. Das ist ein Doppel der ersten Runde in eins der großen 3 Stadien schafft, das gibt es nur ganz selten.
Liegt natürlich an Ash Barty.
Natürlich.
Das hatten wir schon mal angesprochen, hier so ein bisschen der Star des Turniers ist, überall im Fernsehen zu sehen, ist auf allen Werbeanzeigen zu sehen. Es gibt ja auch eine schöne Wand, wo sich die Leute mit so Bildern von den größten Spieler und Spielerinnen fotografieren lassen können. Immer wenn ich da vorbeigehe, stehen vor allem junge Mädchen und wollen sich mit dem Bild von Ash Barty fotografieren. Lassen wir es ein bisschen außerhalb der Rod Laver Arena und da stehen dann so die 6- bis 12-Jährigen, nicht nur Mädchen, auch Jungs, und lassen sich ja mit Ash Barty fotografieren. Und das ist einfach eine Zielgruppe, bei der sie sehr gut ankommt. Und sie ist ja eben auch so diese solide, nette, anständige Ash Barty, alles, was die Australier und Australierinnen von ihren Tennisspielern wollen.
Eins noch nebenher, Julia Gerges hat sich heute minutenlang über Ash Barty geäußert, dass die beiden befreundet sind, dass die Eltern von Ash Barty bei jedem Spiel von Julia Gerges in deren Box sitzen oder beziehungsweise in Julia Gerges Box sitzen und dass die beiden eine wirklich enge Freundschaft verbindet und das dann auch schon seit Jahren, dass sie damals von Casey Del Arqua vorgestellt worden ist. Fand ich sehr nett, wie Julia Gerges über Ash Barty heute gesprochen hat.
Ja, ich habe das schon in der Vergangenheit ab und an mitbekommen. In Wimbledon letztes Jahr hatte ich sie, glaube ich, zum Beispiel auch nach Ash Barty gefragt, weil Gerges ja auch diejenige gewesen war, die das Finale von Birmingham gespielt hatte gegen Ash Barty, und das war, wo Ash Barty nachher die Nummer 1 der Weltrangliste übernommen hat, und da hat sie eben auch schon ausgeführt, nicht so ausführlich wie heute, aber hat er auch schon erzählt, wie eng die beiden sind.
Ash Barty also gegen Elena Rybakina. Wir müssen auf das stimmungsvollste Match des Tages zu sprechen kommen. Das zwischen Maria Sakkari und Naomi Bino. Wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass dieser Court 3 eigentlich für Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari fast wie gemalt war, weil viele Zuschauer da kamen aus Melbourne, viele griechische Zuschauer aus Melbourne. Melbourne, die drittgrößte Stadt Griechenlands, meine ich. Es leben hier, glaube ich, 150, 180.000 Griechen in Melbourne und die machen hier eine unglaubliche Stimmung. Nachdem sie Stefanos Tsitsipas nicht gesehen haben, haben sie dann Maria Sakkari unterstützt, die wie letztes Jahr die dritte Runde erreicht. Sie hat gegen Naohi Bino mit 7-6 und 6-4 gewonnen und trifft jetzt auf Madison Keys oder Arantxa Rus, wobei wir davon ausgehen müssen, dass es wohl Madison Keys wird. Maria Sakkari hat hier wieder die dritte Runde erreicht, das nach ihrem Start bzw. nach den letzten Monaten nicht unbedingt selbstverständlich war.
Und ich glaube, Maria Sakkari hat an den griechischen Fans mehr Spaß als Stefanos Tsitsipas, der glaube ich, mit gemischten Gefühlen drauf schaut. Sakkari scheint mir da nicht mit so viel gemischten, vielleicht schätze ich falsch ein, aber nicht mit so viel gemischten Gefühlen drauf zu schauen. Ich glaube, sie mag diese Fußballatmosphäre und dieses Rowdy-Tum, nennen wir es mal so, das man dort sieht.
Als sie gehört hat, dass der Platz 3 jetzt überdacht ist, also Sonnenschutz für die Zuschauer, da hat sie gesagt, wow, und das mit den griechischen Zuschauern, das gibt ordentlich Lärm. Sie ist noch nicht auf Platz 3 gekommen, vielleicht sehen wir das dann übermorgen gegen Madison Keys. Ekaterina Alexandrova hat gegen Barbora Krejcikova gewonnen mit 6-1, 6-3 und trifft jetzt auf Petra Kvitova. Die hatte heute Mittag im ersten Match auf der Rod Laver Arena große Probleme mit Paula Bordosa, musste im zweiten Satz sogar einen Break hinterherlaufen, konnte aber mit 7-5 und 7-5 gewinnen, hat hinterher dann auch zugegeben, der Wind hat sie schon beschäftigt. Wenn es nach Petra Kvitova gehen würde, würde sie wahrscheinlich immer mit geschlossenem Dach spielen wollen.
Gut, da hätte sie aber auch schon mehr Grand-Slam-Turniere gewonnen als bisher. Sicherlich eine der besseren Hallenspielerinnen, die wir in den letzten anderthalb Jahrzehnten hatten. Bin gespannt auf ihr Match gegen Alexandrova, weil die guten Aufschlag hat, flach spielen kann, immer offensiver denkt, auch auf dem Platz. Also da bin ich gespannt, wie sehr sie Kvitova gefährden kann. Kvitovas heutige Gegnerin Bordosa sollte nicht unterschätzt werden. Das ist wirklich eine, die auch in diesem Jahr in die Top 50 einziehen kann. Ich gehe davon aus, an einem etwas weniger windigen Tag hätte Kvitova das klarer gewonnen. Aber schon hier mal eine Herausforderung zu haben, ist nicht schlecht, denn Alexandrova hat wirklich das Potenzial, Kvitova zumindest in den dritten Satz zu treiben.
Serena Williams hatte mit Tamara Sidancek nur im zweiten Satz etwas Probleme, wo sie bei zwei Aufschlagspielen ein bisschen länger gebraucht hat und die Scenic Route nehmen musste, 6-2, 6-3. Sie trifft auf Qiang Wang, die hat gegen Fiona Ferro mit 6-1 und 6-2 gewonnen. Anja Böhr hat gegen Caroline Garcia im ersten Satz noch gar keine Chance gehabt, konnte das Match dann aber auch drehen. Auch hier widrige Bedingungen heute Nachmittag mit 1-6, 6-2 und 6-3. Sophia Kanin gewinnt gegen Anne Lee, ganz klar mit 6-1 und 6-3 und hatte auch nur im zweiten Satz leidlich Probleme. Trifft auf Zhang Zhuai, die hat mit 6-2, 6-4 gegen Catherine McNally gewonnen. Und jetzt haben wir noch drei Spiele, über die wir unbedingt sprechen müssen. Das erste Spiel ist das Match von Caroline Wozniacki gegen Dajana Jastremska. Es sind schon sehr viele Leute davon ausgegangen, dass das heute wohl das letzte Match von Caroline Wozniacki in ihrer Karriere sein könnte. Sie hat gesagt, sie beendet ihre Karriere nach den Australian Open. Und sie lag im ersten Satz mit zwei Breaks zurück, konnte das aufholen, konnte dann den Satz mit 7-5 holen. Im zweiten Satz lag sie auch mit zwei Breaks zurück, konnte auch diese beiden Breaks aufholen. 0-4 lag sie dort zurück und konnte dann noch mit 7-5 gewinnen. Das war eine bemerkenswerte Leistung von Caroline Wozniacki gegen Dajana Jastremska, die ich vorher favorisiert hätte und die aber heute von dieser Konterspiel von Wozniacki beeindruckt war und sich dann am Ende dann auch den Schneid hat abkaufen lassen.
Sie hat den Schneid sich das erstmal im ersten Satz, Ende des ersten Satzes oder vermeintlichen Ende des ersten Satzes abkaufen lassen. Da führte sie 5-1, hat den noch mit 7-5 abgegeben. Auch im zweiten Satz lag sie 3-0 mit zwei Breaks. Vorne hat den wiederum auch mit 7-5 verloren. Das ist ein klassisches Wozniacki-Match, die, das wissen wir, eine ganz tolle Rückhand hat. Die tolle Rückhand hat sie auf die Nummer 1 geführt und auch einen Grand-Slam-Titel gebracht. Das ist eben wirklich so diese Rückhand, die Linie entlang. Wozniacki serviert sehr solide, hatte da heute allerdings ein paar Mal Schluck auf drin, was Jastremska dann ausgenutzt hat. Allerdings, was Wozniacki heute gut gemacht hat, war selber viele Returns reinbekommen und zwar auf der Vorhand in den entscheidenden Phasen nicht so wackelig. Und Vorhand war immer die Achillesferse der ganze Karriere von Wozniacki entlang, wo sie eben nie die Power und Konstanz drauf bekommen hat. Und da hat Jastremska heute, wenn sie die angegriffen hat, in den entscheidenden Phasen einfach überdreht. Und für Jastremska eine ganz bittere Geschichte. Natürlich, sie wird daraus lernen, aber es wird sich ähnlich unangenehm anfühlen wie letztes Jahr, wo sie hier von Serena Williams vom Platz geschossen wurde. Und heute, ja, Schneid abkaufen lassen, ist hier schon das Perfekte. Und Wozniacki hat sie, glaube ich, nachher noch ein bisschen getadelt, weil hier Stremska kurz vor Ende beim 5-7-5-6 sich noch ein Medical Timeout genommen hat. Nicht das erste Mal, dass Jastremska das gemacht hat in den letzten Monaten. Und es hat ewig gedauert. Und Wozniacki fand es, glaube ich, nicht amüsant und hat eben den Tadel verteilt.
Kiki Bertens hat da auch schon mal drüber gesprochen. Kiki Bertens hat gesagt, ja, ich habe dreimal gegen Jastremska gespielt, dreimal hat sie das gemacht. Also ich weiß, was da kommt. Und das ist vielleicht nicht ganz die feine Art. Wir können natürlich, wir dürfen das natürlich jetzt nicht vorschnell urteilen. Es kann wirklich was gewesen sein. Allerdings, es ist schon sehr, sehr auffällig und sehr häufig, dass Jastremska so etwas passiert. Wir haben eine Neuauflage in der dritten Runde bei den US Open. Das ist das Match zwischen Naomi Osaka und Coco Gauff. Naomi Osaka hatte wenig Probleme heute mit Zhai Zhaizheng. Auch sie war so ein bisschen grumpy im zweiten Satz, hat dann nicht immer alles getroffen, war vielleicht auch ein bisschen angespannt. Sie hat ja auch sehr viele Punkte zu verteidigen, hat mit 6-2 und 6-4 gewonnen. Dass sie jetzt auf Coco Gauff trifft, ist mal wieder einer fantastischen Leistung und einer sehr erwachsenen Leistung von Coco Gauff geschuldet, die heute gegen Sorana Kirstea mit 4-6, 6-3 und 7-5 gewonnen hat. Und wir sprechen so häufig darüber, dass Coco Gauff so unbeeindruckt Tennis spielt, also dass sie wenig Emotionen zeigt, wenig negative Emotionen zeigt und dass sie sich wenig mit Dingen außerhalb dessen, was sie beeinflussen kann, beschäftigt und dass sie einen wirklich erwachsenen Eindruck macht. Und das wurde heute wieder unter Beweis gestellt. Sie ist noch nicht so weit, dass sie Spielerinnen beherrschen kann. Sie muss sich durchkämpfen, aber das tut sie auf beeindruckende Art und Weise.
Und eins der wenigen Matches, wo eben diese Regel nicht gegriffen hat, dass Spielerin gewinnt, der oder die kurzen Ballwechsel für sich entscheidet, das ist jetzt der ganz klaren Vorteil, 68-54, aber Gauff hat es am Ende über die längeren Ballwechsel gewonnen. Da hat sie am Ende einen Vorteil von 40-24 gehabt und sie ist natürlich auch die Kandidatin, um Cistea so ein bisschen den Nerv zu rauben. Cistea tendiert dazu, wenn es wirklich eng wird, zu sehr zu drücken, zu schnell auf den Winner zu gehen und das hat Gauff gut gemacht. Gauff fehlt noch so ein bisschen die Power, vielleicht auf der Vorhand, auch die Konstanz, aber sie ist so gut zu Fuß unterwegs, sie ist so nervenstark, sie kann ihre Athletik dazu nutzen, viele Bälle auch tief zurückzubekommen und daran hat sich Cistea heute verzweifeln lassen und Cistea war die gefühlt bessere Spielerin über lange Zeit in diesem Match, aber Gauff hat sie abgekocht, wie man es nicht erwarten würde. Und Cistea dürfte ziemlich genau doppelt so alt sein wie Gauff und sah eben hier nicht aus wie die routiniertere Spielerin.
Bevor wir weitersprechen, wir kriegen immer Zuschriften, wenn wir Namen zweimal oder beziehungsweise in zwei verschiedenen Versionen aussprechen. Sie heißt tatsächlich Cistea.
Dann heißt sie Cistea statt Cistea.
Sorana Cistea hat also gegen Coco Gauff verloren und Coco Gauff gegen Naomi Osaka. Dein Tipp, wann das stattfindet am Freitag? Und wo?
Ja, Laver, erste Night Session, gegen wen spielt Serena nochmal? Nicht, dass ich jetzt hier.
Serena spielt gegen Qiang Wang.
Okay, alles klar. Erstes Match, Night Session. Weil, ja, obwohl.
Ashleigh Barty gegen Rybakina.
Naja, und vor allem das amerikanische Publikum wird natürlich dieses Match sehen wollen. Wir hatten es bei den US Open danach, diese Geschichte, wo Osaka und Gauff zusammen das Siegerinnen-Interview gegeben haben. Das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt in den USA und man merkt, viele Matches werden hier so gelegt, dass das amerikanische Publikum sie abends in der Primetime bekommt, also hier zum Tagesauftakt. Australien will es haben, Amerika will es haben. Mal gucken, wer es am Ende bekommt.
Wir werden natürlich dann auch darüber berichten. Es wird ein Spiel sein, auf das sehr viele gucken werden. Natürlich auch Ashleigh Barty gegen Elina Rybakina. Nicht ganz so viele Menschen werden auf Alison Risk gegen Julia Görges schauen. Petra Kvitova hat heute gegen Paula Badosa, wie gesagt, gewonnen. Trifft auf Ekaterina Alexandrova. Das war der Tag von heute. Lass uns mal auf den Tag von morgen gucken, weil wir haben morgen ein sehr, sehr geballtes Programm, was die DTB-Spieler und Spielerinnen angeht. Wir haben ja noch drei Einzeleisen im Feuer und komischerweise Alexander Zverev und Angelique Kerber wieder quasi parallel. Alexander Zverev spielt als drittes, nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit, gegen Igor Gerasimov in der Rod Laver Arena. Und in der, auf der Margaret Court Arena spielt Angelique Kerber auch das dritte Match in der Day-Session gegen Priscilla Hond. Vorher in der Rod Laver Arena noch Laura Siegemund gegen Karolina Pliskova. Eröffnet wird das Match von Garbiñe Muguruza gegen Ayla Tomljanovic. Und abends sind dann Rafael Nadal gegen Federico Del Bonis und Harriet Dart gegen Simona Halep. Daniil Medvedev spielt morgen auch noch. Belinda Bencic gegen Jelena Ostapenko um 11 Uhr australischer Zeit. Das sind schon wieder sehr, sehr gute Partien, die da morgen stattfinden. Und wie gesagt, Melbourne Arena, zweites Spiel morgen. Ash Barty und Julia Görges gegen Moore und Sharma aus Australien.
Ja, ich bin wirklich gespannt auf den morgigen Tag. Dürfte unterhaltsam werden. Muguruza gegen Tomljanovic, da hat man ein bisschen spekuliert, vielleicht in der Night Session zu sehen. Es ist auf jeden Fall ein Match, was schon nach 3 Sätzen riecht. Und Tomljanovic ist eine, die Muguruza wird fordern können. Da wird sich am Ende einfach dran entscheiden, ob Muguruza da genug in die Offensive gehen kann. Siegemund hat natürlich ein Spiel, um Pliskova zu nerven. Wir haben darüber gesprochen, dass sie schon mal in Stuttgart 2017 gegen Pliskova gewonnen hat. Aber hier auf dem schnelleren Hardcourt sich Pliskova und ihr Serve vorne. Dann Gerasimov gegen Zverev. Da ist Zverev klarer Favorit. Wird die Frage eher wieder sein, kriegt das in 3, kriegt das in 4 oder kriegt das in 5 Sätzen durch. Dart gegen Halep, das fällt ein bisschen ab, vielleicht einfach, weil Dart zwar eine talentierte Spielerin ist, aber nicht die Konstanz haben dürfte, um gegen Halep wirklich mitzuhalten. Ähnliches muss man sagen bei Nadal gegen Del Bonis. Da hat Nadal bisher gegen Del Bonis immer klar gewonnen, dürfte das auch schaffen. Aber ein Höhepunkt könnte wirklich Bencic gegen Ostapenko werden. Ostapenko hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, um Bencic hier rauszunehmen. Auch sie war eine, wo der Vater in den letzten Wochen gestorben ist und deswegen hatte sie beim Turnier in Auckland zurückgezogen, aber hier ihr erster Auftritt war richtig gut. Bencic sieht mehr aus wie eine, die stolpern könnte. Medvedev sollte sich klar durchsetzen und Hon gegen Kerber könnte ein bisschen ähnlich wie in der ersten Runde laufen, wo Kerber dann am Ende Stunde 20 braucht, aber 6-3, 6-2 gewinnt.
Wir werden morgen natürlich dann auch hier wieder darüber berichten. Peter Gojovcic spielt morgen auch als viertes Match dann auch relativ spät. Also die deutschen Spieler werden wahrscheinlich morgen alle parallel dann spielen und wir werden natürlich so viel wie möglich dann auch in den Pressekonferenzen sein, ein paar Stimmen versuchen zu holen, um dann auf jeden Fall euch morgen im Daily Down Under dann auch mit ganz vielen Stimmen dann zur Verfügung zu stehen. Morgen gibt es natürlich wieder so gegen 6.30 Uhr die Nachtwache. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert mit den Spielen, mit den deutschen Spielen morgen. Aber ihr werdet auf jeden Fall darüber informiert, wie das läuft. Wir freuen uns auch über Feedback, wie die Nachtwache bei euch ankommt. Gefällt euch das? Braucht ihr das? Ist das okay? Ist das völlig unnötig? Dann sagt es uns auch gerne. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, freuen wir uns noch über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Und wir entlassen euch jetzt in den Nachmittag. Wir beide machen heute etwas früher Feierabend. Es laufen noch ein paar Spiele, es ist untypisch für uns. Aber wir haben gedacht, da passiert nicht mehr so viel Spannendes. Mal gucken, vielleicht müssen wir morgen zurückrudern hier beim Daily Down Under. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.